Hallo und herzlich willkommen. Es wird mal wieder Zeit für eine neue Folge Inside Jagd, der Bockcast. Tim, sei gegrüßt.
Ein wunderschön.
Wir starten rein.
Jan, lange keine neue Folge mehr. Jetzt ist es soweit. Wir haben endlich mal eine neue Folge gemacht.
Ja, es war schon längst überfällig.
Ja, definitiv. Aber wieso, weshalb, warum? Ja, letzten Endes, wir haben seit Mai unseren Jagdschein. Wir haben beide eine Jagdgelegenheit. Und da ist natürlich erstmal raus, raus, raus. Erfahrungen sammeln und Action erleben.
Du hast vollkommen recht, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Wir dachten natürlich mit dem Beenden unseres Jagdscheins, dass wir dann wieder mehr Zeit hätten, weil wir nicht mehr zur Schule müssten und auch nicht mehr lernen müssten. Aber
man lernt nie aus.
Nee, man lernt nie aus und ich würde sagen, die Zeit ist tatsächlich noch mal ein bisschen weniger geworden, oder?
Ja, natürlich. Zum Leidwesen unserer Fans, unserer großen Gemeinde.
Unsere eigene Treiberwehr.
Ja, aber letzten Endes, ja, sind wir ganz ehrlich, wir wollten natürlich erstmal raus. Wir haben halt beide den Luxus, dass wir eine Jagdgelegenheit haben und dass wir da natürlich auch erstmal jetzt raus wollen. Erfahrungen sammeln. Wir haben jetzt auch mittlerweile dann unsere ersten Stücke dann auch schon geschossen. Sei es jetzt Raubwild oder Niederwild. Hochwild haben wir beide noch nicht, weil das gibt uns, ich?
Ja.
Was habe ich denn? Hochbild?
Tim, dein erstes Stück.
Mein Schwein. Ja, mein
Tim,
Schwein.
Dein erstes Stück.
Ich habe mein Schwein vergessen. Mann. Ja, wir sind schon vollkommen durch, vollkommen Banane. Aber gut, wir sind wieder da mit einer neuen Folge. Und wenn man auf den Kalender guckt, wo wir momentan sind, schön im Herbst, die Blätter färben langsam um. Was steht dann an?
Das geilste überhaupt im Jahr, Drückjagden.
Drückjagden. Deswegen wollen wir heute einfach mal darüber berichten, wie läuft eigentlich so eine Drückjagd ab? Wie war das für uns? Wir haben ja schon mal eine Folge dazu gemacht, wie das erste Mal Treiber sein für uns war. Aber wir wollen nochmal, gerade für die Jungjäger, die jetzt anfangen, die jetzt vielleicht auch auf ihrer ersten Drückjagd als Treiber mitgehen, einfach ein paar Tipps geben, was man da so machen muss, was man so mitnimmt und auch unsere Eindrücke, was wir von unseren ersten Drückjagden dann letzten Endes zu erwarten haben oder überhaupt erwarten.
Genau, als Sicht eines Jägers natürlich dann. Wir haben ja letztes Jahr schon viel darüber berichtet, wie unsere ersten Drückjagden waren. Deswegen heute auch ein wenig mehr in dem Bereich, wie wir als Jäger dann an diesen Drückjagden teilnehmen werden und was wir für Gegenstände zum Beispiel mitnehmen und.
Genau. Ja, wie läuft so eine Drückjagd überhaupt ab? Erstmal früh aufstehen.
Das ist ja nicht schlimm.
Ich habe schon echt so die Befürchtung, dass ich den Abend vorher überhaupt nicht pennen kann, weil ich voll aufgeregt bin. Aber gut, dann erstmal trifft man sich natürlich an irgendeinem zentralen Punkt. Der Jagdleiter kontrolliert die Jagdscheine, ob der überhaupt gültig ist, weil ohne Jagdschein auch keine Teilnahme an der Drückjagd. Und dann kann ich nach Hause fahren.
So sieht's aus, ja.
Dann, wenn alle zusammen sind, zum bestimmten Zeitpunkt sollten dann auch alle da sein. Gerade die Jungjäger als Treiber, seid pünktlich.
Seid auch ruhig schon ein bisschen früher da. Es kommt auch immer drauf an, wo der Sammelplatz ist. Wenn die Parkplätze ein wenig begrenzt sind, dann hast du vielleicht auch weniger Stress vorher, wenn du schon ein bisschen frühzeitig da bist. Kannst dich ein bisschen schon mit anderen Jägern unterhalten und das ist auch wichtig für Jungjäger gerade. Versucht alles aufzusaugen, was geht. Es gibt nichts Besseres, als mal sich so ein paar Tipps von älteren Jägern abzuholen und das kann man am besten an solchen Sammelplätzen.
Genau. Einfach mal zuhören, mit den Leuten sprechen. Gerade wenn ihr zum Beispiel wirklich Interesse an Jagdhunden habt, wenn ihr euch später einen holen wollt, sprecht mit den Hundeleuten, mit den Hundeführern, wer auch immer gerade da ist, wenn die einen Hund schon mal irgendwie dabei haben, sprecht mit denen. Die sind da total offen. Jetzt stehen wir alle zusammen. Die Corona steht im großen Bogen um den Jagdleiter herum.
Kurze Zwischenfrage. Ich frage mich immer, warum man Corona sagt. Also Corona, dieses Wort, ich kenne nur
Jagd
Corona.
Corona, ne? Keine Ahnung, weil die Krone, ne? Corona heißt ja Krone.
Ja?
Ja, tatsächlich.
Ja, keine Ahnung, ich verbinde, weil ich verstehe mal Corona.
Ja, ja, wir sind da auch alle ein bisschen durch die Jahre 2020 bis ein bisschen geprägt, was Corona angeht. Aber nein, tatsächlich ist Corona bedeutet einfach nur Krone.
Also wird das die Jagd Corona, wird die dann mit K geschrieben oder wird die dann, oder verstehe ich das Wort vollkommen falsch oder wie ist das?
Nee, eigentlich glaube ich mit C.
Naja, okay, egal.
Okay. Man könnte auch sagen die Entourage, wenn wir uns Französisch.
Nein, wir sind in Deutschland, wir sagen Jagdgemeinschaft.
Die Gesellschaft.
Die Jagdgesellschaft. Die Jagdgesellschaft.
Gut. Aber was erzählt so ein Jagdleiter? Und da ist es wirklich wichtig zuzuhören. Auch die Treiber haben da zuzuhören. Es geht erstmal darum, ja, der zeitliche Ablauf. Kommen wir gleich noch drauf zu. Es wird nochmal erzählt, welches Wild ist heute überhaupt frei. Das steht zwar in der Regel auch auf der Einladung drauf, aber es kann natürlich dann auch nochmal sein, dass zum Beispiel es eine Änderung gab oder dass auf der Einladung dann auch draufsteht, zum Beispiel Rehwild nach Freigabe am Jagdtag. Ja, und dann sagt er dann, ja, okay, Schmalrehe sind frei, Ricken sind frei, Böcke bis Lauscher hoch.
Ja. Zum Beispiel, ja.
Zum genau. Beispiel. Und dann gibt es auch nochmal eine Sicherheitsbelehrung. Weil Sicherheitsbelehrung?
Ja, ganz wichtig ist zum Beispiel, es darf nicht ins Treiben hineingeschossen werden, wäre zum Beispiel eine Sache. Oder der Ansteller zeigt dem Schützen dann, wenn er ihm seinen Ansitz gezeigt hat, in welche Richtung er schießen darf.
Oder viel wichtiger, wo er nicht hinschießen darf.
Wo er nicht hinschießen darf, genau. Das ist ja da meistens auch markiert an den Bäumen, je nachdem wie halt die Umgebung halt, was es hergibt, sage ich mal.
Genau, ja, es gibt verschiedene Ausrufezeichen, ja, oder Kreuze oder manchmal sind die auch so geschnitten, die Reviere von den Ständen, dass das offensichtlich ist, wo man hinschießen kann und wo nicht. Genau. Natürlich sollte niemand in das dichteste Untergehülz dann reinschreiben, in die Dickung reinschießen.
Letztendlich muss man auch dazu sagen, alle wissen, wie sie zu schießen haben und das ist ja nichts anderes, als wenn man auf einen normalen Ansatz ist, da achtet man ja auch darauf, dass man halt nirgendwo hinschießt, wo andere Leute gefährdet werden können und dass zum Beispiel auch Kugelfang gegeben ist und ein Baum ist kein Kugelfang.
Ein Baum ist kein Kugelfang. Ja. Aber da kommen wir dann auch ein bisschen später nochmal drauf zu sprechen.
Zum Beispiel, worüber man auch noch sprechen könnte, wäre ein Schießnachweis.
Ja, Schießnachweis. Viele Drückjagden oder viele Jagdleiter verlangen Schießnachweise.
Genau. Ich habe mir jetzt einen erworben auf dem Schießkino. Da wurde der mir dann ausgestellt und dann kriegst du da halt einen Stempel rein, dass du dann an dem Tag so und so da warst und hast dein Schießen unter Beweis gestellt. Genau.
Ja, das ist ja bei uns im Verein auch, wenn wir oben auf dem Schießstand sind, da gibt es dann ein Buch, da kann man sich dann auch so einen Nachweis dann holen. Es dient auch nur dazu, dass der Jagdleiter irgendwas gezeigt bekommt, dass man halbwegs sicher ist mit der Waffe und nicht die ganzen Tiere halt komplett krank schießen will. Jetzt haben wir das alles. Wir haben den zeitlichen Ablauf geklärt, wir haben die Freigabe des Wildes geklärt und wir haben die Sicherheitsanforderungen geklärt. Dann heißt es, auf zur Jagd.
Genau.
Bei traditionellen Treiben werden dann auch nochmal die Jagdhornbläser bemüht, die dann das entsprechende Jagdsignal dann auch blasen. Und dann geht der ganze Tross dann letzten Endes los. Die Ansteller zeigen dann den Jägern, den Gästen, den Jagdgästen, wo ihre Stände sind. Und die Treiber, die positionieren sich auch an bestimmten Sammelpunkten und bilden dann die Treiberwehr. Das heißt, wir haben mehrere Personen, die im Abstand von, je nachdem wie viele es sind, 5 bis 10 Meter.
Ja, wobei da würde ich tatsächlich auch, ja, wobei das kommt drauf an, also bei der einen Drückjagd letztes Jahr waren das bestimmt auch 20 Meter.
Ja, so viel. Gut, ja, bei der einen so habe ich gefehlt, ne, da wo ich dabei war.
Man muss auch immer gucken, was Gelände hergibt. Ne?
Ja, natürlich.
Also das ist, das ist unterschiedlich, aber ich würde sagen, so im Bereich von, ja, ich bin jetzt kein Profi, aber ich würde sagen, so 5 bis 15 Meter.
Ja, das macht Sinn, sonst huscht dir das ja noch irgendwie dann durch.
Ja, ja.
Doof läuft, ne?
Durchaus.
Auf jeden Fall, die stehen dann in einer Reihe und dann gibt es dann irgendwann das Signal. Entweder, wenn es nicht so ein ganz so ein großes Revier ist, wo man Drückjagd macht, dann wirklich noch über ein Jagdhorn, aber standardmäßig sagt man, okay, wir haben jetzt 9 Uhr, genau. Dann geht's los.
Ja.
Oder auch natürlich dann über WhatsApp oder Handy oder Anruf oder
es gibt ja mittlerweile Funk so viel.
Oder whatever.
Ja, genau.
Ja, dann geht das Ganze dann los. Die Treiber fangen an langsam durchs Unterholz zu gehen, durch den Wald zu gehen und das Wild halt hoch zu machen. Genau. Also das Wild soll aufstehen und langsamer dann vor der Treiberwehr flüchten. Es soll also nicht rennen,
Nee, es soll langsam voranschreiten, langsam ziehen.
Und wie macht das denn so ein Treiber? Es hat sich anscheinend irgendwie so etabliert, wenn man auch mal so andere Quellen bei YouTube oder sowas sich anguckt, ja, dass die Treiber dann halt wirklich mit normalen Geräuschen. Ja, ich hatte zum Beispiel als Treiber einen großen Stock. Du hattest ja auch so einen Gehstock.
Ja, den habe ich kaputt gehauen.
Dass man da einfach mal an die Bäume schlägt, irgendwo mal im Gebüsch raschelt, dass man halt Geräusche macht und dass man sich halt bemerkbar macht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war damals.
Ja, also ich habe auch die Bäume mit meinem Stock vermöbelt und habe dann dadurch diese Geräusche von mir gegeben und zusätzlich dann halt auch dieses
Hopp, 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 hopp.
Ja, also ja, ich habe dann auch immer hopp durch den Wald gebrüllt und alles.
Das ist halt wirklich dieser Moment, wo die anderen dann angefangen hatten. Es hat sich so seltsam angefühlt. Es war irgendwie im ersten Moment war es so ein bisschen peinlich, neudeutsch cringe.
Wobei, also tatsächlich, also ja, ich habe am Anfang auch so gedacht, boah, du gehst ja jetzt hier nicht durch und rufst als hier so hopp oder irgendwas, ne? Nee, aber tatsächlich.
Irgendwann rufst du dich ein.
Ja, die anderen haben halt auch hopp gebrüllt und ich meine, ich so mit meinen zarten fast 24 Jahren, ne, ist vielleicht nochmal ein anderes Schamgefühl als jetzt, sag ich mal, bei jemand anderem. Und wenn du dann halt wirklich andere Erwachsene da so siehst, die dann auch hopp brüllen, denkst du dir, okay, komm.
Ja, letzten Endes, was ihr da macht als Treiber, ist dann vollkommen Banane. Wenn ihr anfangen wollt zu singen oder zu pfeifen, ist das auch vollkommen in Ordnung. Es geht halt nur darum, dass ihr Geräusche macht, dass das Wild halt dann in gebührender Entfernung merkt, okay, da kommt gerade was und begibt sich dann in die andere Richtung.
Ja.
Ja, dann werden irgendwann die Hunde geschnallt. Mhm. Das ist meistens ein paar Minuten später, nachdem das Treiben dann angefangen hat. Die Hunde sollen dann die Treiber eigentlich nochmal unterstützen, sollen das Wild nochmal hochmachen, was dann vielleicht doch noch irgendwo in einer Deckung liegt oder in irgendeiner Senke sich versteckt.
Da hat auch ja jeder Hundeführer so seine eigenen Favoriten, ne, was die Hunde angeht. Ne? Die einen sagen, sie jagen lieber mit der Rasse, die anderen sagen, sie jagen lieber mit der Rasse.
Ja, ne, für die Jungjäger, die jetzt in der Ausbildung sind, gewollt ist eigentlich eher ein nicht ganz so hochbeiniger Hund, weil die zu schnell sind.
Also was man oft und wohl auch gerne sieht, so wie ich das verstanden habe, sind die Terrierhunde, Tackle sowieso, weil die halt, ja wie du schon sagtest, nicht so hochläufig sind, ne?
Ja, oder die Bracken.
Bracken sowieso und Stöberhunde, ne? Also gern gesehen. Aber sagt natürlich nicht, dass dann zum Beispiel etwas hochläufige Hunde wie Drahter oder Kurzer nicht gerne gesehen sind. Also ich glaube tatsächlich für eine erfolgreiche Drückjagd, die Mischung macht quasi das Produkt, sage ich mal, ne?
Ja, der Mix dann am Ende. Ja, und es werden dann natürlich auch hochbeinige Hunde werden auch irgendwo dann mitgeführt und wenn es dann später noch zur Nachsuche dann ist.
Genau.
Ja, dass die dann vielleicht dann doch mal irgendwie so ein größeres Stück Schwarzwild dann auch nochmal niederziehen können. Das Ganze dauert dann so 2 Stunden, 3 Stunden. Das kommt immer so ein bisschen auf die Drückjagd an. Es gibt ja auch, dass man dann mehrmals am Tag durchdrückt.
Ja, aber ich würde jetzt sagen, so in unseren Breitengraden um 12 Uhr ist meistens Feierabend, ne?
Ja, so 12, 12:30.
Ja.
Ja, dann ist dann dieses sogenannte Hahn in Ruhe.
Genau.
Was bedeutet dieses Hahn in Ruhe? Das bedeutet, die Jagd ist vorbei, dann darf auch nicht mehr geschossen werden. Also, wenn ich auf dem Stand stehe, ich sehe den ganzen Tag über, sehe ich kein Stück Wild. Um 12.30 Uhr ist Hahn in Ruhe. Ich packe meinen Krempel zusammen um 12.35 Uhr. Läuft da mein Lebenskeiler an mir vorbei, dann habe ich Pech gehabt.
Dann ist das so, genau.
Ja, dann ist das so. Ist dann,
dann sollte es auch so sein, wenn wir jetzt mir ehrlich sind, dann sollte es auch so sein.
Genau, also, ne, das hat einmal was damit zu tun, wenn ich danach jage, wäre es rein rechtlich, mal so eine ganz grobe Einschätzung, keine Rechtsberatung, Wilderei, weil...
Habe ich tatsächlich auch gerade dran gedacht. Ne?
Weil wenn man es ganz streng nimmt.
Also ich denke mal, ich will jetzt auch niemanden dazu auffordern, dass er das macht oder ausprobiert, aber letztendlich, wenn das dann doch vielleicht der Fall sein sollte, weiß ich nicht, ob da jemand jetzt unbedingt nachkriegt. Ich würde es auch nicht machen. Ich wollte jetzt auch niemanden dazu animieren, das mal auszuprobieren. Ich mach das einfach nicht.
Wer es machen will, kann uns dann gerne eine E-Mail schreiben oder Instagram. Ja, war eine scheiß Idee oder so.
Ja, genau. Deswegen macht es einfach nicht. Es ist nicht zu empfehlen. Haltet euch einfach an die Sachen, die vorgegeben sind und ihr werdet eine tolle Drückjagd haben.
Ja, dann ist Hahn in Ruhe. Hier geht's dann weiter. Ich pack erstmal meinen ganzen Krempel zusammen, sichere meine Waffe, Munition raus, dann begebe ich mich, je nachdem, was mir der Ansteller am Anfang gesagt habe, entweder bleibe ich bei meinem Stand oder aber ich begebe mich zu einem Sammelpunkt, den er mir vorher gesagt hat, und dann werde ich dann irgendwo aufgelesen. Dann geht es zum Sammelplatz und dann wird Strecke gelegt.
Ganz genau.
Jan, Strecke legen. Erzähl uns was.
Naja, also Strecke legen, das müsst ihr euch so vorstellen, da wird das gesamte erlegte Wild nach Art aufgereiht, quasi hingelegt auf diesen Streckenplatz, und dann wird dir zu jeder erlegten Wildart das Todsignal gespielt.
Geblasen. Das Jagdhorn wird immer geblasen.
Entschuldigung, ich meine geblasen natürlich. Und dann wird zu diesem erlegten Stück quasi jeder, der ein Stück erlegt hat, wird dann nach vorne gerufen und ihm wird dann quasi ein Bruch überreicht.
Genau, auch wieder vom Jagdleiter.
Auch wieder vom Jagdleiter, genau.
Genau, und was meistens dann auch parallel dazu dann schon direkt läuft, sollte es doch mal dazu gekommen sein, dass das Stück halt nicht im Knall liegt, was bei einer Druckjagd eher mal passieren kann, weil wir reden hier vom dynamischen, vom bewegten Schießen, dann laufen auch gleichzeitig dann auch schon die Nachsuchen.
Genau, ja. Das war tatsächlich doch auch letztes Jahr so gewesen.
Ja. Ja. Das war auch, ja, genau. Während wir da an der Strecke standen.
Beim Aufbrechen.
Das wurde dann noch vorm Streckelegen gemacht. Genau. Dann wird natürlich aufgebrochen. Viele machen das dann, wenn es direkt natürlich vor mir liegt, kann ich es auch direkt da aufbrechen. Dann muss ich nicht so viel schleppen. Wir hatten auch den Vorteil als angehende Jungjäger gehabt, dass einige von den Jagdgästen dann gesagt haben, okay, ich habe hier ein Stück Rehwild geschossen, ich habe hier ein Stück Schwarzwild geschossen, gebt das den Jungjägern, dass die aufbrechen üben können, dass die das mal machen können. Mhm. Na, das würde ich persönlich auch so machen, wenn ich jetzt auf der Drückjagd ein Stück schieße, würde ich es auch den Jungjägern zur Verfügung stellen, dass die das einmal mit den Ausbildern zusammen machen können.
Ich grinse gerade, weil wenn ich was auf der Drückjagd schießen würde, ich würde es tatsächlich doch nochmal lieber selber aufbrechen wollen.
Ja, mal gucken. Also wie gesagt, aber tendenziell neige ich dazu zu sagen, okay, ich lasse es mal den Jungjägern, weil ich weiß, man weiß ja auch nie, wie viel er an Strecke liegt, und so können sie es wirklich nochmal unter Anleitung machen, und gerade für die Vorbereitung, für die Prüfung finde ich das eigentlich super wichtig.
Ich gebe dir wirklich vollkommen recht, aber bin auch mal froh, wenn ich auch mal doch noch mal aufbrechen ein bisschen üben kann. Ich habe schon ein bisschen was an Strecke gemacht, aber aufbrechen da, also...
Es ist schwierig. Es ist schwierig ohne Anleitung.
Ja.
Ja. Nein, sehe ich auch so.
Den Jungjägern in jeder Art Hilfe geben, kein Thema. Also frag mich in 3 Jahren und dann können die von mir aus alles haben. dann können die alle Stücke haben.
Ja, gut. Dann natürlich dann auch, das kommt dann immer so ein bisschen auf die Drückjagd dann an, wo man dann ist. Das ist auch, bevor die Strecke gelegt wird, bis dann alle da sind. Meistens gibt's dann auch noch was Gutes, Hausmannskost, irgendeine Gulaschsuppe, eine Erbsensuppe oder sowas. Gulasch geht immer. Und das ist halt was auch, wo man gesellig zusammenstehen kann. Ja, man trinkt dann was zusammen, man isst schon mal eine Kleinigkeit. Gerade wenn man dann als Schütze unterwegs war und dann auf seinem Stand war über diese 3-4 Stunden, dann ist man auch ganz froh, wenn man dann mal irgendwie was Warmes in den Körper bekommt. Ja. Als Treiber oder als Durchgehschütze braucht man das nicht unbedingt, von wegen, man möchte warm werden. Aber natürlich ist das super anstrengend auch für den Körper, gerade wenn man das nicht regelmäßig macht.
Ja.
Und dann ist man ganz froh, wenn man dann doch mal irgendwie ein bisschen sein Kaloriendefizit dann wieder aufarbeiten kann. Dann, wir hatten es eben gesagt, werden die Todsignale noch gespielt für das, was auf der Strecke liegt.
Genau, ja.
Die erfolgreichen Schützen bekommen dann ihren Bruch verliehen. Und dann geht die Jagd-Corona, die Jagdgesellschaft, dann in der Regel dann auch nach und nach dann ein bisschen auseinander. Die einen bleiben ein bisschen länger, die einen bleiben ein bisschen kürzer. Man unterhält sich, gerade für die Jungjäger, redet mit den Leuten, lasst euch was erklären, wieso, weshalb, warum. Sprecht mit denen, kommt mit denen wirklich ins Gespräch, und ihr werdet davon ja nicht dümmer.
Nein,
gerade wenn ihr
Fall.
Sagt, ihr seid angehende Jungjäger, dann hat man da auch nochmal ein anderes Standing, da wird einem das vielleicht nochmal ein bisschen anders dann erklärt.
Genau.
Und wenn ihr was nicht verstanden habt, fragt einfach nochmal nach.
Das meistens heißt, übrigens, was wir jetzt gerade noch vergessen haben, nach diesen Todsignalen kommt dann irgendwann das Signal zum Schüsseltreiben, ne?
Ja, zum Schüsseltreiben. Das ist halt auch auf jeder Drückjagd ein bisschen anders, ne? Bei manchen sagt man, okay, man geht dann direkt oben vom Streckenplatz, dann irgendwo, kehrt dann irgendwo ein und geht dann da direkt zum Schüsseltreiben. Da, wo ich dieses Jahr eingeladen bin zur Drückjagd, da ist das Schüsseltreiben dann erst abends.
Ja, ja, genau.
Ja. Und wie gesagt, da gibt es auch entsprechende Jagdsignale, die dann auch von den Jagdhorngläsern geblasen werden. Zum Trinken, zum Essen.
Gibt es alle mögliche.
Gibt's verschiedene. Dann wird die Jagd offiziell beendet und dann geht diese Corona, wie gesagt, auseinander. Und dann, je nachdem, was es für ein Druckjagd ist, geht man dann entweder direkt irgendwo hin zum Schüsseltreiben oder man geht dann später abends hin. Und das, meine lieben Zuhörer, wenn ihr noch auf keinem Schüsseltreiben wart, geht da auf jeden Fall hin.
Lasst das euch nicht entgehen, auf keinen Fall.
Das ist ein so tolles Erlebnis, weil mein erstes Schüsseltreiben, ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Und dieses Gemeinschaftsgefühl auf so einem Schüsseltreiben, die Stimmung, das ist einfach einzigartig.
Ja.
Man kommt da auch mit ganz vielen Leuten im Gespräch, kann dann auch im Nachgang noch mal ein paar Fragen stellen, dass man, ja, gerade wenn ich jetzt Jungjäger bin und erstmal als Treiber durchgehe und ich sehe da irgendwas, wieso, weshalb, warum, warum hat der Hund dies, warum hat der Jäger das, warum sitzen die da, warum machen die dies und jenes. Bei dem Schüsseltreiben abends, in geselliger Runde, es gibt gutes Essen, es gibt was zu trinken und es gibt ganz tolle Gespräche und man kann da schon seine ersten Connections knüpfen. Und gerade in der Jagd ist Vitamin B einfach das A und O.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Also besser hätte ich es nicht auf den Punkt bringen können.
Das war bei uns ja nun auch so. Ne? Dadurch, dass wir halt schon relativ schnell Kontakte geknüpft haben in unserer hiesigen Jägerschaft, haben sich für uns auch verschiedenste Möglichkeiten schon geboten. Ne? Ich sag bei dir, du bist da mal auf eine Jagd eingeladen worden, warst hier mal auf einer Krähenjagd eingeladen. Das sind alles solche Sachen. Das macht man, das erlebt man nicht, wenn man sich von allem fernhält.
Nee, das nicht. Also ich finde schon, dass man gerade auch als Jungjäger den Kontakt zu solchen Jägern auch halten sollte und zumindest auch solche Events auf jeden Fall, ich nenne das jetzt einfach mal Event.
Ja, klar.
Mitnehmen sollte, weil Kontakte schaden nie. So hast du das jetzt gerade schon gesagt und dabei würde ich es auch sein lassen einfach. Also wie gesagt, nutzt solche Chancen, nehmt es einfach mit.
Ja, Schüsseltreiben, Open End. In der Regel. Meistens feuchtfröhlich.
Solange wieder Zapfhahn läuft, läuft auch das.
Da Hahnenruhe wird dann sehr spät gespielt meistens.
Da kriegt dann auch Hahnenruhe irgendwie auch eine Doppeldeutigkeit.
Oh, oh. Sehr gut. Ja, gut. Alles klar. Also wie gesagt, das ist einmal so dieser Ablauf von einer Drückjagd in a nutshell. Der noch nicht auf einer Drückjagd dabei war, es ist super interessant. Natürlich gibt es auch Leute, die sagen, ach nee, Drückjagd ist gar nicht meins, finde ich schlimm.
Muss man auch verstehen.
Muss man auch verstehen.
Ja.
Man muss halt für die Leute, die sich gar nicht damit befassen, auch solche Leute haben wir ja, wenn man mal so ein bisschen in Zuschriften, in Kommentare unter unseren Folgen dann gegebenenfalls dann doch mal guckt, dass die Leute dann keine Ahnung haben. Also eine Drückjagd heißt nicht, dass dann irgendwie der hohe Herr zu Ross unterwegs ist und seine Meute mit 30 Beageln dann da durchrat und das Wild dann zu Tode hetzt.
Nein.
Im Gegenteil. Eine Drückjagd ist eigentlich eine ganz ruhige Sache. Lediglich die Treiber machen ein bisschen Lärm,
ja,
im weitesten Sinne. Aber bei einer Drückjagd wird kein Tier zu Tode gehetzt.
Nee,
das will ich hier an der Stelle nochmal ganz explizit festhalten.
Also ich habe jetzt zum Beispiel auch letztens ein altes Gemälde gesehen, das schon über hunderte von Jahre alt ist. Da war das quasi so dargestellt, diese Drückjagd, als wäre das eine Schlacht, wirklich eine Schlacht, die man gegen das Wild führen würde. Da waren hunderte von Menschen abgezeichnet mit Lanzen und Schwertern.
Ja.
Also, daran merkst du schon, wie alt das Bild sein muss. Was gefühlt, ich sage jetzt mal, gegen eine Wand von Wild marschiert.
Ja,
das, also so darf man sich das nicht vorstellen. Keine Ahnung, was der Künstler sich vielleicht damals dabei gedacht hat.
Das musste sehr, früher halt heroisch aussehen.
Keine Frage, aber zum Beispiel, wenn jetzt jemand Unwissendes zum Bild sieht, der denkt, dass das vielleicht heute auch noch so ist, aber oder früher war das wahrscheinlich auch nicht so, weil es einfach, wie du schon sagtest...
Ein Hoch auf die Saufedern.
Ja, darüber sprechen wir auch gleich nochmal so ein klein wenig, aber also es wird kein Schlachtfeldzug im Wald ausgeübt gegen irgendwelche...
Nicht.
Also nicht gegen die Wildtiere oder irgendwas, also man rennt da jetzt nicht, ne, schreien durch den Wald und... Nein, macht man nicht.
Nein, ne, was ist überhaupt, ne, was ist denn, können wir ja auch gerade nochmal aufgreifen, was ist denn so ein Ziel von der Drückjagd? Letzten Endes ist es so, dass die Revierpächter, die müssen eine bestimmte Strecke im Jahr erfüllen. Das heißt, die kriegen von dem, von denen die ihr Revier gepachtet haben, kriegen die Auflagen gemacht. Du musst so viel Rehwild, so viel Schwarzwild, so viel Rotwild, wenn vorhanden, musst du legen, so viel Raubwild musst du legen, aus den verschiedensten Gründen. Ja, das ist hauptsächlich Schadenregulierung für Forst, für Landwirtschaft, aber auch natürlich dann Naturschutz, Raubwild. Ja, das wollen wir jetzt hier gar nicht weiter ausführen. Und da ist dann einfach, wenn das über das ganze Jahr nicht gemacht wird, muss das dann irgendwie dann nochmal ja, komprimiert erfüllt werden. Oder aber es hat den Hintergrund, dass man sagt, man will dem Wild möglichst viel Ruhe lassen und dann veranstaltet man eher mal eine Drückjagd, dass das nur einen Tag genau. Stress hat und den Rest des Jahres eher ruhig kann, hat.
Ja, genau. Ja. Nee, gut gesagt, hast du recht.
Ja, das ist auch nochmal was, was viele dann glaube ich, die sich mit der Materie noch nicht befasst haben, einfach auch überhaupt so nicht auf dem Schirm haben, die dann wahrscheinlich wirklich, ne, gerade so um dieses Bild, was du eben da beschrieben hast, nochmal aufzugreifen, die dann wirklich denken, okay, eine Drückjagd, das wird gemacht, damit die ganzen beknackten Jäger da alle nochmal alles niedermetzeln können. Ja, vollkommener Blödsinn. Vollkommener Blödsinn. Aber gut, das zur Drückjagd allgemein. Kommen wir zur Ausrüstung, zu genau. Dem, was man so dabei haben will. Ich würde erstmal damit anfangen, dass wir mal kurz über die Treiber sprechen. Was brauche ich als Treiber, Jan?
Bei unserer ersten Folge über Drückjagden haben wir auch erzählt, dass wir beide Saunenschutzhosen getragen haben. Und wenn ich jetzt nochmal rückwirkend darüber nachdenke, sage ich als Treiber eine Saunenschutzhose, ja, ist nice to have.
Es schützt aber auch vor Brombeeren.
Es schützt auch vor Brombeeren, aber ich würde jetzt sagen, dass man das nicht zwingend braucht. Also zwingend, ich würde auf keinen Fall. Zwingend sowieso nicht. Ich würde dann eher Wert darauf legen, dass ich schon eine robuste Hose trage, aber ich würde jetzt da nicht unbedingt eine Saunenschutzhose tragen, weil man muss auch sagen, diese Saunenschutzhosen, die sind ja jetzt auch nicht gerade billig.
Nein, die sind teuer.
Und meistens tragen dann Leute Saunenschutzhosen, weil sie davon ausgehen, nah an eine Sau dran zu kommen. Das sind dann meistens die, die durchgehen, so wie ich es jetzt dieses Jahr machen werde. Die tragen dann so eine Hose als Schutz. Ich würde, wenn ich jetzt mal mir eine Hose kaufen würde, würde ich mir eine Hose kaufen, die auch mal ein paar Brombeeren aushält. Also ich würde mir jetzt nicht unbedingt irgendwie so eine Stoffhose anziehen, so eine Jagdstoffhose. Ich würde,
ja, eine dicke Lederhose.
Ja, zum Beispiel. Ja, ja, mhm. Ja, genau. So eine, gibt's ja, Lederhosen. Also jetzt keine bayerische Lederhose fürs Oktoberfest.
Nein, sollte schon eine jagdliche sein. Ne? Ein bisschen dickeres Büffelleder oder sowas.
Geht auch, ja, auch die sind jetzt nicht gerade billig. Also ich würde gucken, das muss jeder für sich selber entscheiden. Also klar, wenn sich jemand eine Saunenschutzhose kaufen will, dann soll er das tun. Ist ja kein Thema, ist ja auch nicht schlimm, kann man machen. Ist ja auch vertretbar, wie gesagt, geschützt. Aber ich würde mir irgendwas raussuchen mit einer festen Faser. Irgendwas vielleicht in Richtung Kunststoff vielleicht, irgendwie so plastikmäßiges. Was sagst du dazu?
Ja gut, da gibt es ja zum Beispiel Cordura. Das Cordura, ist ja, ja so extrem, ja, je höher diese Cordura-Zahl, desto abriebsfester ist ja. Das dann. Da muss man einfach mal gucken. Geht einfach mal wirklich in ein Geschäft und kauft euch ein bisschen robustere Hose. Von der Sache her, wer das will, der kann auch in Jeans losgehen.
Kann man auch machen. Ja. Aber gut, ja. Thema Hose abgefertigt. Machen wir weiter mit Schuhen. Festes Schuhwerk. Also da, gut, da.
Turnschuhe gehen gar nicht.
Ich sag mal so, wenn sich jemand unbedingt im Wald mit Turnschuhen rumstürzen will, kann er das machen. Aber ich empfehle immer festes Schuhwerk, Wanderschuhe. Da entscheidet auch wieder jeder für sich selbst, ob er Knöchelhohe trägt oder ob er flache trägt. Also ich bin sowieso ein Fan davon, Halbhohe zu tragen, weil
ich
knicke gerne mal um. Und wenn man umknickt, das
muss, ja, nicht sein. Muss nicht sein. Ich weiß, wovon ich rede.
Muss nicht sein. Jahr. Deswegen aber festes Schuhwerk und nice to have auf jeden Fall, wenn sie noch wasserdicht wären.
Ja, sollten sie sein. Gerade wenn sein. Das jetzt auf den Herbst losgeht. Ja. Vielleicht, wenn es dann nur November, Dezember, wenn dann noch Schnee liegt. Ich hatte das letztes Jahr, die Jungs, die mit mir in der Treiberwehr waren, die waren wirklich bis zum Schritt waren die nass. Die waren klitschnass.
Okay. Ja gut, kommt auch vor.
Ja, und die Schuhe, und es ist super unangenehm. wenn man dann wirklich in nassen Socken, ja, nassen Schuhen rumläuft. Ja. Also da auch nur mal so eine Empfehlung für die, die das erste Mal Treiber machen, nehmt euch auf jeden Fall Wechselklamotten für zumindest Hose, Socken und mal ein paar trockene Schuhe,
ja,
mit, weil das habe ich bei mir selber gemerkt. Meine Schuhe waren zwar wasserdicht, aber aufgrund der Temperatur und allem drum, ich habe so geschwitzt, das war echt eklig und ich hatte keine Wechselsocken dabei. Ich hätte sonst was gegeben für ein paar trockene Socken.
Also ich lege viel Wert auf gutes Schuhwerk. Ich finde die echt toll. Also die trage ich auch im Sommer, obwohl es Winterschuhe sind, aber die sind wirklich richtig gut. Also ich schwitze auch im Sommer nicht drin und die sind fest. Also ich kann damit überall durchlaufen und ich habe noch nie nasse Füße in denen gehabt.
Die Nässe, die kamen von innen, nicht von außen.
Ich hatte wirklich keine Nässe in meinen Schuhen. Die waren wirklich, ja, gut. Also wenn ihr unbedingt wollt, was da für Schuhe sind, ich kann das euch gerne sagen. Dann
schreibt uns eine Nachricht auf Instagram.
Schreibt uns eine Nachricht auf Instagram oder in die Kommentare. Genau, als Treiber dann eine Jacke. Also wie gesagt, alles, was ich euch jetzt hier genannt habe, außer die Schuhe, sollte bestmöglich auch in gut sichtbarer Farbe sein. Also rot, gelb, irgendwas, was halt sich von der Umgebungsfarbe des Waldes absetzt.
Pink, hervorragend.
Pink zum Beispiel, habe ich zwar noch nie jemanden gesehen, aber...
Ja gut, guck dir die Hunde an, die durchgehen. Wenn die ihre Schutzwesten anhaben, die sind ganz oft pink.
Stimmt.
Natürlich ist es verpönt. Und
stimmt, ja.
Und gerade wenn man sich eher dem männlichen Geschlecht zugehörig fühlt, hat man eher ein Problem mit Pink. Aber man sieht es gut, weil es ist eine vollkommen unnatürliche Farbe in dieser Jahreszeit.
Ja.
Ne? Orange kann jetzt, wenn die Blätter umfärben, schon mal ein bisschen schlechter zu sehen sein.
Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, weil es so viele große Hersteller gibt, die orangene Klamotten,
ja,
haben.
Ja, dieses Neon Blaze Orange, das ist letzten Endes, du siehst es im Winter, siehst du super.
Ja.
Aber gerade wenn die Bäume so ins Rötliche verfärben, dann siehst du, ist der Kontrast halt nicht mehr so krass da. Ne? Dann wärst du wieder vielleicht bei Gelb, aber Pink siehst du immer.
Guter Einwand.
Aber ich wollte jetzt auch nicht in Pink rumlaufen.
Guter Einwand. Und was noch hinzukommt zu der ganzen Ausrüstung, also eine Jacke oder ein Oberteil grundsätzlich. Also wenn es jetzt zum Beispiel irgendwie so ein Windbreaker ist in einer...
Hauptsache Signalfarbe
und auch...
Oder eine Warnweste geht auch.
Warnweste geht auch. Ich würde aber auch wiederum sagen, also klar, es kommt immer drauf an, was du für ein Treiben hast. Wenn du viel durch Brombeeren durch musst, okay, dann würde ich mir auch wieder was Robusteres zulegen oder irgendwas, was einfach kaputt gehen kann. Also wenn du sowieso nur ein Treiben machst, okay, dann...
Ja, aber vom Treiber wird ja jetzt auch nicht erwartet, dass der sich durch die dichteste Brombeerdickung dann irgendwie durchschiebt, wenn es halt nicht mehr mit normalen Mitteln weitergeht, dann muss man außen drum rumgehen.
Genau.
Ja, für solche Fälle hat man dann wirklich dann auch die Hunde, die man dann so in so eine Brombeerdickung, ja, reinschiebt.
Und eine Kopfbedeckung, eine Cappy, kann eine Mütze sein, da ist das auch wieder jedem selber überlassen, aber ich würde also...
Auch orange.
Ja.
Oder also orange-gelb. Warnfarben, dass es wahrnehmbar ist. Weil wenn ihr da über so eine Kuppe drüber kommt, ist das erste nicht euer Torso, den man sieht, sondern die Rübe.
Meistens die Rübe, ja. Und dann, wenn man dann mit braunen Haaren, so wie du oder ich, gesegnet sind, dann... Aber egal.
Eine Schutzbrille.
Schutzbrille, genau.
Wird's Handschuhe. Auch
Schutzbrille will ich gerne was zu sagen. Das ist ja manchmal auch ein wenig verpönt, aber Wunden können heilen. Auf der Haut. Ich sage aber, wenn du dir ein Auge irgendwie mal an so einem...
Ich habe einen Ast ins Auge gekriegt. Ich war froh, dass ich eine Brille auf hatte.
Deswegen, also ich empfehle auch eine Brille. Was auch immer ganz gerne gesehen ist, einen Treiber oder grundsätzlich die Leute, die durchgehen, Leinen bei sich haben.
Genau, ja. Leinen, ja.
Hundeleinen. Also du sollst jetzt irgendwie nicht 10 Hundeleinen mit dir rumschleppen.
Nein, es geht ja nur mal darum, dass du das nach der Jagd, nach Hahn in Ruhe, dass wenn da irgendwo noch ein Hund rumläuft,
dass du ihn einsammelst.
Genau, ne, den macht man dann an die Leine, guckt danach, wie der Hund drauf reagiert, packt den auf keinen Fall in die Halsung.
Nein.
Das könnte unangenehm werden, je nachdem, wie der Hund
gepolt ist. Nicht alle.
Aber man kennt den Hund ja nicht. Aber wenn man den einfach nur dann schnallt oder anschnallt, wie heißt das denn eigentlich? Wenn ich den Hund losmache, heißt es schnallen. Wenn ich den wieder anmache, anschnallen, anleihen.
Oh,
wir
begeben uns gerade in eine Grauzone, die ich noch nicht...
Also, ihr erfahrenen Hundeführer, gerne Kommentar auch wieder unten drunter.
Nein, die sagen halt, wir schnallen jetzt unseren Hund an.
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber ist mal interessant. Ich glaube, das frage ich auf Dotruckjagd mal. Frage ich das mal so Hundeführer. Ja, wie heißt das eigentlich, wenn du deinen Hund wieder anleinst? Ableinen heißt schnallen, aber was heißt anleihen?
Finde ich gut, dass du dich dazu bereit erklärst, diese Frage zu stellen. Dann muss ich mich dieser Peinlichkeit nicht...
Du willst Hundeführer werden. Gut, und ansonsten braucht man nicht viel. Ein Messer macht noch Sinn, falls man sich wirklich mal an der Brombeerdeckung irgendwie festgehakt hat.
Game Changer, sage ich zu 100% Game Changer. Also ich hatte mit, auch wenn es kein großes Messer war, es war aber scharf gewesen, ich habe mir einen guten Pass durch manche Brombeerdeckung durchgeschlagen und ich war froh darüber. Und
ansonsten braucht man nichts. Zieht euch als Treiber nicht zu warm an. Gibt da so ein schönes Sprichwort, be bold, start cold. Lieber am Anfang ein bisschen frieren, weil ins Schwitzen kommt ihr von allein. Und wenn ihr wieder am Platz seid, dann nochmal was drüber ziehen, dass ihr nicht auskühlt.
Gut, die Treiber hätten wir abgehakt, oder?
Ja, Treiber dann haben wir abgehakt.
Lass uns doch mal kurz darüber reden. Wir haben ja jetzt den Vorteil, du kannst ja mal ruhig darüber berichten, wie du dich so jetzt als Schütze auf einer Drückjagd vorbereitest. Und ich gehe ja durch, habe ich ja erzählt. Was sind so da die Unterschiede in unserer Kleidung? Oder auch in der Ausrüstung, also starte du doch gerne mal, wenn du willst.
Ja gut, wie sieht mein Setup für die Drückjagd aus? Vorbereitung, weil du eben auch nach der Vorbereitung gefragt hast. Natürlich auch bewegtes Schießen auf dem Schießstand üben.
Ja.
Das ganz klar.
Also viel laufender Keiler wahrscheinlich auch.
Ja, wenn man die Möglichkeit hat, jetzt habe ich den Luxus, dass da, wo die Drückjagd stattfindet, dass ich das Revier kenne, weil das Revier von meinem Jagdpaten auch ist. Man macht sich ein bisschen mit den Gepflogenheiten vertraut. Ne? Wie ist da gegebenenfalls das Gelände aufgebaut? Und das reicht aber auch schon, wenn man zum Beispiel einfach mal bei Google Maps vielleicht vorher guckt, so würde ich es zumindest machen, damit ich nicht ganz blindlings da irgendwo reinrenne. Also schießen üben, einfach mal gucken, wo findet das statt. Dann, dass die Ausrüstung natürlich im guten Zustand ist, das setze ich einfach mal voraus. Ja, was hätte ich dann alles dabei? Fangen wir beim Wichtigsten an, die Kleidung. Ich würde mich da im Zwiebelprinzip relativ warm, halt in den Umgebungstemperaturen angepasst. Wer da in meinen Kleiderschrank reinguckt, der wird sehen, dass ich Jacken im 5-Grad-Schritten habe.
Oh, okay.
Da würde ich dann einfach Tag vorher dann gucken, wie ist der Wetterdienst, wie ist das aus und halt immer... bedacht darauf, dass man sich halt nicht bewegt. Das heißt, ich muss mich grundsätzlich schon mal wärmer anziehen, als wenn ich zum Beispiel jetzt mit dem Hund rausgehe, bei denselben Temperaturen, weil ich halt auskühle. Das heißt, da Zwiebelprinzip würde ich mich anziehen. Als unterste Schicht trage ich eigentlich bei solchen Sachen grundsätzlich irgendwelche Synthetikkleidung, dass der Schweiß halt abtransportiert wird. Da oben drüber als Midlayer würde ich dann je nach Temperatur nochmal ein Longsleeve oder ein Pulli. Darüber würde ich dann eine Jacke anhand der Außentemperaturen dann festmachen, ob ich jetzt eine dickere oder eine dünnere anziehe. Und dann würde ich darüber noch eine dünnere signalfarbene Jacke oder Warnweste rüberziehen und an den Beinen auch wieder temperaturabhängig entweder eine ganz normale von meinen Jagdhosen, die ich jetzt habe. Oder aber, wenn es natürlich bitterkalt wird, dann noch eine Überhose drüber ziehen. Die werde ich mir definitiv noch beschaffen, auch für den normalen Winteransitz dann. Oder was man auch machen kann natürlich, es gibt Heizwesten. Das wäre noch eine Option, die man auch noch drunter zieht. Schuhe, irgendwas, was wärmt, dann braucht man jetzt auch nicht unbedingt den tiefsten Winterstiefel, kann man anziehen. Aber auch da kann man sagen, okay, man zieht seine normalen Jagdschuhe an und macht sich da nochmal Heizsohlen oder sowas rein. Das ist ja heutzutage mit Akkus alles.
Wie hältst du es mit Handschuhen? Also es gibt ja gewisse Handschuhe, wo du dann auch beheizen kannst. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir, kannst du mit Handschuhen schießen?
Ja, ich habe auch dicke Winterhandschuhe. Die würde ich auch einfach in den Rucksack reinschmeißen, weil es gibt nichts Schlimmeres als eiskalte Finger.
Ja.
Und dann schießen wollen, weil das, dann hat man seinen Druckpunkt nicht mehr, da ist die Gefahr zu groß, dass man verreißt. Wenn man Jagdhandschuhe hat, hat man eigentlich so, dass man zumindest den Zeigefinger, dass man den quasi umklappen kann, dass
genau.
Du da, dass der die Hand nicht auskühlt, aber man halt direkt am Abzug dran
genau.
ist.
Genau, ja, das ist gut.
Und da gibt's auch elektrisch beheizbare. Ich habe mir so ein 100er Packen von diesen Heizpads, die du aufmachst, die stecke ich mir dann einfach rein. Oder steck die mir in die Taschen und halte die dann fest.
Ja, das ist gut.
Irgendwie sowas werde ich dann machen. Und ansonsten Mütze, so ein Beanie aufziehen hier, also diese Wollmützen in Neon-Orange. werde dann fürs Strecke legen, werde ich noch ganz normal meinen Hut ins Auto schmeißen, weil da ist das ein bisschen traditioneller, da braucht man auch die Warnkleidung nicht mehr.
Ja, doch, sehe ich auch so, ja.
Zweitwichtigste nach der Kleidung, die Waffe. Das ist immer so ein bisschen abhängig davon, was man für einen Stand hat, ja, ob man eher ein bisschen weitere Distanzen macht. Ich habe jetzt den Stand, wo ich dann hin soll auf der Drückjagd, den haben wir jetzt aufgebaut. Das heißt, ich habe da maximal 30 Meter. Mehr längeres Schussfeld habe ich gar nicht. Und darauf ist auch dann meine Waffe ausgelegt. Ich nehme einen Unterhebelrepetierer mit relativ großkalibrig 45-70, nehme ich mit. Drückjagdglas 1-6 oben drauf. Reicht für die Distanzen vollkommen aus. Das ist auch eher in einem Bereich, wo das Wild auch nicht hochflüchtig ist. Ist eine langsame Patrone. Das weiß ich aber auch nur, weil ich mit der Waffe auch zum laufenden Keiler, zum Trainieren war. Wenn ich jetzt an einem Stand wäre, wo ich eine schnellere Patrone und ein schnelleres Geschoss brauche, dann würde ich meine andere Jagdwaffe mitnehmen in 308, 3-12er Glas dann oben drauf. So, ich habe die Kleidung, ich habe meine Waffen. Was nehme ich sonst noch mit? Klar, mein Aufbrechwerkzeug. Da habe ich so ein Messer mit, so wie so ein Taschenmesser, also mit Säge, mit Messer, mit Gekrösemesser. Alles in einem, das nehme ich mit. Ich nehme nochmal, ich habe grundsätzlich immer nochmal ein paar Müllbeutel dabei. Ich habe was Warmes zu trinken, natürlich, nehme ich dann mit. Im Idealfall Tee, ist eine persönliche Präferenz. Ich trinke zwar selten Tee, aber von Kaffee weiß ich ganz genau, dass ich zwischendurch immer pinkeln müsste.
Okay, und ja.
Auf dem Stand darf ich nicht runter. Und außerdem will ich ja auch möglichst nicht so viel von irgendwelchen Gerüchen in meine Umgebung tragen.
Ja, sehr gut.
Ne? Ja. Dann vielleicht eine Kleinigkeit zu essen. Sollte man vielleicht vorher auch schon mal auspacken, damit man da nicht, wenn man so einen Schokoriegel zum Beispiel dabei hat, für den kleinen Hunger, kraschel. Und dann ist dann auch wieder doof. Man will ja trotz der Drückjagd, will man ja unauffällig sein.
Ja, auf jeden Fall.
Alles in einen Rucksack, wo ich mich draufsetzen kann. Ich habe so eine schöne Sitzkiepe, habe ich noch vom Angeln.
Ah, ich glaube, den kenne ich, ne? Da ist der Rucksack unten drunter, glaube ich, ne? Unter der Sitzfläche.
Ja,
ne?
Ja, du hast quasi hinten am Rückenteil hast du so ein X-Gestänge dran.
Ja.
Und oben breitet sie an die Sitzfläche auf. Ich packe noch mein Sitzkissen mit Fell ein, dass es auch am Hintern nicht kalt wird. Und je nachdem, wenn es jetzt wirklich richtig, richtig bolle kalt werden sollte, dann schmeiße ich mir halt in den Rucksack auch noch eine Wolldecke mit rein, weil man muss halt nicht viel mit auf den Stand nehmen, weil das Auto steht in 100, 200 Meter Entfernung und wenn es dann rum ist, das Treiben. Wichtig ist nur, dass man halt das, was man zum Beginn der Jagd braucht, auch dabei hat, weil nachträglich nochmal zu sagen, okay, ich gehe jetzt runter, ist halt echt lebensgefährlich.
Das geht auch eigentlich nicht. Also das ist ja eigentlich...
Der Stand wird nicht verlassen.
Stand wird nicht verlassen, genau.
Deswegen muss man sich da halt schlau machen, was kann im Auto bleiben, was nehme ich mit. Jetzt, wenn man jetzt ganz neu im Revier ist oder da wirklich nicht die Möglichkeit hat, vorher mal zu gucken, macht ein Entfernungsmesser nochmal Sinn, dass man einmal nochmal kurz ein bisschen abglasen kann, bis wohin kann ich denn schießen.
Guter Punkt, ja.
Weil gerade in so einer Stresssituation, wenn dann das Wild anwechselt, dann noch zu sagen, okay, ich schätze das jetzt mal ab, das kann halt in die Hose gehen. Wenn ich mir vorher schon mal ein paar Punkte rausgucke, okay, bis zu dem Grasbüschel, bis zu dem Baum, da kann ich schießen, dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung.
Das ist in Ordnung.
Gut, das wäre mein Setup. Wie sieht deins aus zum Durchgehen?
Ja, also mein Setup zum Vergleich zum letzten Jahr, wo ich noch Treiber war, verändert sich natürlich nicht viel. Also ich behalte meine Sauenschutzhose, habe meine ganz normalen Schuhe, die ich immer trage, meine festen Stiefel. Was ich dieses Mal halt auf jeden Fall ein bisschen anders machen werde, ich werde auch wieder vorher das Wetter abchecken, weil bei mir entscheidet sich, trage ich eine kurze Unterhose oder trage ich eine lange Unterhose. Also das ist...
Aber immerhin trägst du eine.
Immerhin trage ich eine. Genau, das ist jetzt so das Einzigste, wo ich dann drauf achte. Also ja, bei mir würde ich sagen, ist es so ein halbes Zwiebelprinzip. Ich muss ja nochmal eine Ecke agiler sein als du quasi dann, wenn ich dann durch die Dickungen durchgehe. Und bei mir geht es dann nicht so eher darum, warm zu bleiben, weil warm wirst du dann quasi von alleine. Bei mir geht es dann halt eher darum, robuste Kleidung, Kleidung, mit der ich mich auf jeden Fall bewegen kann. Ich trage dann zum Beispiel jetzt die eine oder andere Jacke, falls die andere vielleicht kaputt geht, weil ich gehe dies ja schon bei ein paar Drückjagden mit durch. Ja, ich trage dann zum Beispiel Oberkörper, trage ich dann ein T-Shirt drunter, darüber ziehe ich wahrscheinlich eine Fleecejacke und darüber kommt dann eine robuste Jacke. Ja, für den Kopf, also ich trage relativ gerne Cappies, aber wenn es jetzt zum Beispiel ein relativ kalter Tag ist, dann bringt dir so eine Cappy eher wenig, weil der Kopf, wenn der schwitzt, dann wird es auch kalt. Deswegen bringt es dir dann auch nicht, wenn du da irgendwo durchmarschierst, der Kopf, der wird kalt. Und dann ziehe ich auch mal gerne mal eine Wollmütze auf. Das ist dann jetzt auch nicht verkehrt. Natürlich auch in Signalfarbe. Die Schutzbrille, die werde ich auch immer irgendwo am Körper haben, wenn ich mal sehe, ich muss irgendwo durch. Die wird dann aufgezogen. Handschuhe sowieso. Da habe ich auch ein robustes Paar Handschuhe. Die sind zum Holzmachen tatsächlich.
Ja, deine Waffe. Deine Waffe, Jan.
Meine Waffe, beziehungsweise das, was ich dabei habe, ist ein Hirschfänger oder eine Saufeder. Die werde ich dabei haben.
Ist das nicht ein bisschen unpraktisch? Saufeder und das Gewehr?
Nee, ich nehme kein Gewehr mit.
Ach so, du gehst nur... Nee. Nur ach so, ich habe gedacht, als Durchgehschütze. Ah,
nee, nee, also tatsächlich... dieses Jahr ist das erste Mal, da ich überhaupt auch so jetzt mit durchgehe dann. Wenn ich sage, ich mal jetzt jedes Jahr immer das gleiche Revier habe, wo ich mit durchgehe oder die Reviere, dann kennt man sich natürlich dann aus und dann weiß man auch, wo kann man hinschießen, wo nicht. Das traue ich mir aber dieses Jahr noch nicht zu. Nee, also ein Gewehr habe ich tatsächlich nicht mit dabei.
Ah, okay, also das hatte ich falsch verstanden.
Saufeder oder Hirschfänger, weil dieses Jahr gehe ich das erste Mal überhaupt so mit durch und dann gehe ich dieses Jahr lieber mit kalten Waffen durch, weil das ist nochmal, glaube ich, was anderes, wenn du jetzt so mitten im Treiben dann schießt und alles, das traue ich mir noch nicht zu, weil erstens, ich weiß noch nicht, wo ich hinschießen kann, wo ist ein sicherer Bereich und alles, das weiß ich, dieses Feeling habe ich noch nicht, deswegen traue ich mir das dieses Jahr noch nicht zu, würde ich aber auch in der Zukunft vielleicht nicht sagen, dass ich es dann nicht machen würde, also diesmal erstmal die Erfahrung sammeln als Durchgeher mit kalten Waffen, genau. Was ich natürlich dann auch dabei habe, habe ich ja schon bei den Treibern angekündigt. Leine werde ich dabei haben, auf jeden Fall. Das war es eigentlich. Also ich lege halt eher Wert darauf, nicht so viel mitzunehmen, weil das muss ich alles durch den Wald schleppen.
Ja.
Und weniger ist da manchmal mehr. Ein kleines Taschenmesser. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt ein kleines Taschenmesser mitnehmen muss. Vielleicht packe ich mir irgendwo ein kleines ein, falls ich es mal gebrauchen kann. Ich glaube aber ja nicht, weil zur Not hilft auch das Grobe, sage ich mal. Und ja.
Weil du willst damit ja nicht aufbrechen. Es geht ja ums Abfangen.
Ja.
Ne?
Ja, genau.
Mit so einem Hirschmesser, mit so einem Hirschfänger dann irgendwo so einen 20 Kilo Frischling aufbrechen.
Ja, ist vielleicht ein bisschen überdimensional dann, aber deswegen, also weniger ist da für mich dann jetzt mehr. Ja, das war es dann eigentlich so auch von meiner Seite aus, weil ich eine Packliste mit dabei habe.
Ich glaube, wir haben dann ganz guten Eindruck gegeben, was so eine Drückjagd ist, wie so eine Drückjagd abläuft und was da unserer Meinung nach sinniges Setup ist als Treiber, als Schütze und zum Durchgehen. Ich würde sagen, soweit. Wir haben noch eine kleine Ankündigung und zwar werden ja unsere Themen, wir haben jetzt so alles einmal mehr oder weniger erlebt als Jungjäger. Das, wo wir unseren Podcast gestartet haben, geht es ja immer um dieses erste Mal. Diese ersten Male werden immer noch mal irgendwie aufkommen, aber halt nicht mehr in dem Turnus, wie wir sie jetzt in der Ausbildung hatten. Daher haben Jan und ich uns dazu entschieden, wir werden jetzt nur noch einmal im Monat eine Folge rausbringen. Diese wird immer am letzten Freitag des Monats. Das heißt, die nächste Folge kommt dann am 28.11. und die werden wir dann ab 6 Uhr online stellen. Das heißt, man kann die dann immer noch nach der Nachtschicht, vor der Frühschicht auf dem Weg an die Arbeit oder dann natürlich dann nachmittags, wenn man ins Wochenende geht. Kann man sie sich dann anhören und da haben wir dann auch wieder eine Regelmäßigkeit drin. Wir werden auch ein bisschen zu aktuelleren Themen was berichten. Wir werden dann auch mal vielleicht zu ganz anderen Sachen was berichten, die irgendwie mit der Jagd zu tun haben, aber jetzt nicht sich speziell an Jungjäger dann richten. Wir haben für nächstes Jahr haben wir so ein paar Sachen geplant. Ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut gerne auf Instagram vorbei. Da machen wir immer zu allen Folgen auch einen Post. Da könnt ihr gerne was drunter schreiben. Wir würden uns super darüber freuen, wenn ihr uns ein bisschen helft, uns unterstützt und einfach nur mal das teilt, auch bei den Jagdkollegen. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Ideen habt, irgendwas mal zu irgendeiner Folge hören wollt, dann schreibt uns, wie gesagt, am besten bei Instagram. Da kriegen wir es am ehesten mit. Oder bei YouTube in die Kommentare. Von daher, ja, wenn du nichts mehr hast...
Ja, abschließend würde ich jetzt noch sagen, ich wünsche allen viel Spaß auf der Drückjagd, allen eine erfolgreiche Drückjagdsaison. Kommt alle heil nach Hause und bis dahin, Weidmannsheil, ciao.
Weidmannsheil, bis dann.